ARD.
Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche.
Und Ahoi, sagt Katrin Schumacher. Noch eine knappe Woche, dann ist Weihnachten. Und in dem ganzen Stress ein bisschen entschleunigen, das hat mich zu der Buchauswahl gebracht. Also zwei davon sind sogar Hörbücher, bei denen kann man nebenbei prima Geschenke einpacken oder eine Karte schreiben. Briefe vielleicht nicht, aber so ein Weihnachtskärtchen vielleicht. Naja, viel Freude und damit geht's los. Wladimir Kamina, Schöne Bescherung. Toningenieur und Theaterdramaturg war Wladimir Kamina in der Sowjetunion, ehe er 1990 als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland kam. In einem 25-wöchigen Crashkurs, so die Pharma, erlernte er die Landessprache und zwar so gut und schnell, dass er bald eine Karriere als Schriftsteller startete. Mit dem Erzählband Russendisco und dem Roman Militärmusik erwarb er enorme Popularität. Seit 2001 veröffentlicht er regelmäßig, jedes Jahr, mindestens ein neues Buch. Schöne Bescherung heißt seine jüngste Textsammlung mit Weihnachtsgeschichten, die zeitgleich auch als Hörversion rauskommt, eingelesen vom Autor persönlich. Ulf Heise stellt beides vor.
Das brüchige und holperige Deutsch, mit dem Wladimir Kamina seit gefühlten Ewigkeiten seine Werke für Hörbücher einliest, besitzt einen intensiven Charme. Zwar artikuliert der Autor weder bei den Konsonanten noch bei den Vokalen durchweg sauber, doch gerade der leicht abgehackt anmutende Stil des Vortrags entfaltet unentwegt einen ganz eigenen Zauber. So auch in seinen Weihnachtsgeschichten, in denen er unter anderem von regelmäßig in Berlin organisierten Russendiskos erzählt, die er wegen der Ukraine-Invasion abblies.
Wie können wir deine Party umbenennen? Fragte mich die Theaterleitung. Ach, von mir aus, nennen Sie Ukraine-Disco, antwortete ich. Wir hatten sowieso schon immer viel ukrainische Musik in unserem Programm. Doch für eine Ukraine-Disco hat das Theater nicht genug Karten verkauft. Niemand wusste, was das sein soll. Alle kannten nur die Russen-Disco. Also beschlossen wir, gar keine Disco zu machen und mal ausnahmsweise Weihnachten auf Deutsch zu feiern.
Wladimir Kamina wählt für seine klaren politischen Botschaften gezielt die Form der Miniatur. In die exzellent verknappten Prosastücke streut er Pointen ein, die man eigentlich bloß von österreichischen Meistern der Anekdote wie Karl Kraus oder Peter Altenberg kennt. Seine Liebe für Zuspitzungen wurzelt aber ebenfalls in den frechen Kurztexten des von den Kommunisten verteufelten Kollegen Daniel Harms. Umso mehr Mitleid entwickelt er für aufmüpfige Landsleute, die vor dem Autokraten Putin nach Mitteleuropa fliehen mussten.
Die Russen kritisieren Deutschland, zeigen keinen Schimmer von Dankbarkeit und verfallen zu Weihnachten in eine regelrechte Weihnachtsdepression. Besonders betrifft das Menschen mit kleinen Kindern. Sie wissen nicht, wie sie die dunkle Jahreszeit hier überstehen sollen. Der Knackpunkt der Kritik scheint der fehlende Schnee zu sein. Die Schicksalswende hat sie in einer schneelosen Region abgesetzt. Sie vermissen das weißleuchtende Zeug.
Wortwitz und Eulenspiegeleien prägten bisher das Schaffen von Kamina. Sein jüngstes Opus ähnelt wiederum durchweg einer verschmitzten Harlekinade. Ständig sitzt dem Autor der Schalk im Nacken. Zum Beispiel, wenn er vom Versuch berichtet, auf den letzten Drücker noch einen Christbaum zu erwerben.
Die Tannenbaummärkte sehen an diesem Tag geplündert und verlassen, die letzten Bäume irgendwie massenvergewaltigt aus. Überall auf dem Boden liegen Tannenreste, Handschuhe und geplatzte Plastiknetze, die man zum Einwickeln der Bäume benutzt. In der Regel sind die Verkäufer am frühen Heiligen Abend nicht mehr ansprechbar, vereist, eingefroren und können Geldscheine nur noch mit den Zähnen annehmen. Fast immer wartet jedoch ein letzter toller Baum auf uns in einer Ecke, ein Wunder.
Derartig skurrile Schilderungen schmückt Kamina gern wie Kabarett oder Comedy aus. Unterhaltsamkeit rangiert für ihn an oberster Position. Ihr ordnet er alles unter. Besonders liebt er die fein dosierte Ironie. Diese stilistische Eigenart fällt sehr stark an einer Plauderei über einen Abstecher auf einen Weihnachtsmarkt während einer Lesereise in einem westlichen Bundesland ins Auge.
Die Holländer sprangen beinahe von den Barhockern. In solchen Augenblicken begannen sich die Hirsche auf ihren Pullovern zu bewegen. Sie bildeten Rudel oder zuckten mit ihrem Geweih. Nach einer Stunde hatte ich von dieser Hirschwanderung die Nase voll und ging aufs Zimmer, um Fernsehen zu gucken. Mal schauen, was uns das besinnliche Weihnachtsprogramm bringt, dachte ich. Hauptsache keine Hirsche. Ich hatte das Gefühl, wenn ich noch einmal Hirsche sehe, fange ich selbst an zu röhren.
Ab und an tendiert Kamina zwar zum Karlauer, andererseits überzeugt er durch ein gerütteltes Maß an Alltagsschleue, das niemand so leicht toppen dürfte.
Ulf Heise war das mit seinem Tipp. Wladimir Kaminas Hörbuch Schöne Bescherung ist erschienen bei Random House Audio. Zwei CDs mit einer Spieldauer von 2 Stunden 25. Margaret Atwood, Book of Lives. Margaret Atwood ist eine der bekanntesten Autorinnen der Welt. Ihre oft dystopischen Romane faszinieren Leserinnen und Leser weltweit. Die Serienadaption ihres berühmtesten Buches, Der Report der Markt, haben Millionen gesehen und sie auch einer jüngeren Generation bekannt gemacht. Margaret Atwoods Stimme hat Gewicht. Auf Social Media folgen ihr fast 2 Millionen Menschen. Seit Jahrzehnten schreibt die Kanadierin unermüdlich. Kaum ein Genre hat sie ausgelassen. Romane, Drehbücher, Lyrik, Comics, Kinderbücher. Und jetzt hat sie sich an was Neues gewagt und ihre Autobiografie vorgelegt. Jetzt war Margaret Atwood auch in Berlin, um ihre Memoiren vorzustellen. Und Theresa Hübner hat sie dort getroffen.
Viele Jahre war Margaret Atwood sicher, dass sie nie ihre Memoiren schreiben würde. Aber jetzt, mit 86, war der Zeitpunkt dafür einfach der richtige.
Well, first of all, time is running out.
Nun, zum einen läuft die Zeit für mich ab. Viele Jahre dachte ich, ich würde sie nicht schreiben. Aber wenn man ein bestimmtes Alter erreicht, sind viele Menschen, die du gekannt hast, tot und sie können dich nicht mehr verklagen. Wenn ich meine Memoiren früher geschrieben hätte, hätte ich rücksichtsvoller sein müssen, Dinge weglassen müssen.
In den ersten Kapiteln geht es um Margaret Atwoods ungewöhnliche Kindheit. Da ihr Vater Insektenforscher im kanadischen Staatsdienst war, verbrachte Familie Atwood die Hälfte des Jahres in den Wäldern von Quebec und Ontario.
Naja, wir gingen in den Städten zur Schule, aber wie Sie aus den Memoiren entnehmen können, zogen wir ziemlich oft um, von einer Stadt zur anderen, von einem Teil des Waldes zum anderen. Mein Vater wusste, wie man ein Haus baut. Wenn man ein Mann war, wusste man, wie man baut. Also baute er einfach diese Häuser und wir wohnten darin.
Dass sie Dichterin und Autorin werden wollte, wusste Margaret Atwood schon mit 16. Sie studierte englische Sprache und Literatur in Toronto und bekam ein Stipendium fürs Radcliffe College in Harvard. Der Report der Markt ist bis heute ihr bekanntestes Buch. Es spielt in einer von christlichen Fundamentalisten regierten USA, in der Frauen zu Gebärmaschinen für die Eliten degradiert wurden. Die Atmosphäre des Misstrauens und der Überwachung in Ländern hinter dem Eisernen Vorhang prägte das Setting des Romans.
Die Leute wollten sich nicht länger mit mir unterhalten, weil man nie wusste, wer einen belauschen könnte. Als das Buch in den USA erschien, fragten mich einige, warum gab es keine Märsche? Warum keine Demonstrationen? Warum haben sie nicht offen protestiert? Ich antwortete, ihr versteht Diktaturen nicht. Wenn sie das täten, würden sie getötet werden.
Nach dem zweiten Wahlsieg von Donald Trump stiegen die Absatzzahlen von Der Report der Markt sprunghaft an und manche sahen die Vereinigten Staaten auf dem Weg in ein autoritäres Regime, ähnlich dem im Roman. Noch sei es aber nicht so weit, sagte Margaret Atwood, nur Demokratie sei zerbrechlich und müsse verteidigt werden. Immer wieder. Hoffnung macht Margaret Atwood auch die aktuelle Entwicklung in den USA, die zeige, auch ein Donald Trump wird nicht ewig regieren.
He just lost a major fight about releasing these Epstein files.
Er hat gerade einen wichtigen Kampf um die Veröffentlichung der Epstein-Akten verloren. Und an diesem Kampf waren alle Republikaner bis auf einen beteiligt. Denn sie haben erkannt, dass er nicht ewig leben wird.
Book of Lives ist der Schlüssel zum großen Werk von Margaret Atwood. Aber das Buch erzählt auch viel über die Person Margaret Atwood. Und die ist voller Zuversicht, fröhlich und den Menschen zugewandt. Manche Fähigkeit überrascht. Margaret Atwood kann Tarotkarten legen und Hände lesen. Das war schon im Literaturstudium nützlich, denn Tarotkarten spielen zum Beispiel bei T.S. Eliot eine Rolle. Würde sie gerne die Hände der Mächtigen der Welt lesen?
Yes. Of course I would like to read them all.
Natürlich, von allen. Das wäre interessant, aber ich glaube nicht, dass diese Leute viel von sich preisgeben.
Theresa Hübner hat Margaret Atwood getroffen, die in Berlin ihre Autobiografie Book of Lives vorgestellt hat, erschienen beim Pieper Verlag und übersetzt von Helmut Krauser und Beatrice Renauer. Erich Fromm, die Kunst des Lebens. Die Entlarvung der kranken Gesellschaft machte Erich Fromm in den 1950er Jahren zum Doyen der Zivilisationskritik. Schonungslos forschte der Philosoph und Psychoanalytiker nach den seelischen Defekten des modernen Individuums. In seinem Buch Die Kunst des Liebens, das inzwischen in 50 Sprachen übersetzt und 25 Millionen Mal verkauft wurde, predigte er Herzenswärme als Universalrezept. Der Bestseller ist jetzt in einer Hörversion erschienen. Ulf Heise stellt ihn vor.
Am Phänomen Liebe haben sich Lebensphilosophen wie Richard David Precht und Wilhelm Schmid eindrucksvoll abgearbeitet. Der 1980 verstorbene Psychoanalytiker Erich Fromm lieferte ihnen dazu mit seinem jetzt als Hörbuch publizierten Klassiker »Die Kunst des Liebens« die Werkzeuge. Gleich eingangs definiert der aus der Schule von Sigmund Freud stammende Gigant der Geisteswissenschaften die wohl größte Triebfeder der Zivilisation imponierend.
Liebe ist eine Aktivität und kein passiver Affekt. Sie ist etwas, das man in sich selbst entwickelt, nicht etwas, dem man verfällt. Ganz allgemein kann man den aktiven Charakter der Liebe so beschreiben, dass man sagt, sie ist in erster Linie ein Geben. Und nicht ein Empfangen.
Der Schauspieler Heiko Deutschmann, der erst nach einer Karriere als österreichischer Nationalmeister im Säbelfechten zur Bühne und Film kam, liest Erich Fromms breit gefächerte essayistische Ausschweifungen mit einem wunderbar austarierten Maß zwischen Sachlichkeit und Emotionalität. Das zeigt sich eindrucksvoll an den Kapiteln, die von der faszinierenden Perspektive handeln, mit der Erich Fromm die Zuneigung unter den Geschlechtern betrachtet.
Man erkauft sich die Gleichheit zu dem Preis, dass die Frauen gleichgestellt werden, weil sie sich nicht mehr von den Männern unterscheiden. Die Polarität der Geschlechter ist im Verschwinden begriffen. Und damit verschwindet auch die erotische Liebe, die auf dieser Polarität beruht. Männer und Frauen werden sich gleich und sind nicht mehr gleichberechtigt als entgegengesetzte Pole.
Für den großen Metaphysiker Arthur Schopenhauer stellte neben Mitleid die Nächstenliebe das zweitwichtigste moralische Fundament unserer Existenz dar. Erich Fromm bewertete das sehr ähnlich. Der geradezu messianisch auftretende Wissenschaftler predigte daher wie ein Guru Barmherzigkeit und Anteilnahme.
Erst in der Liebe zu denen, die für uns keinen Zweck erfüllen, beginnt die Liebe sich zu entfalten. Dadurch, dass der Mensch mit den Hilflosen Mitleid hat, entwickelt sich in ihm allmählich die Liebe zu seinem Nächsten. Und in seiner Liebe zu sich selbst liebt er auch den Hilfsbedürftigen, den Gebrechlichen und den, dem die Sicherheit fehlt.
Als praktizierender Psychotherapeut und Sozialforscher wusste Erich Fromm genau, dass es nicht genügt, Menschen aus seinem Umfeld Sympathie und Gewogenheit entgegenzubringen. Schon früh hatte er begriffen, dass man sich auch selbst respektieren muss, um die eigene seelische Gesundheit zu bewahren und einen Platz in der Gesellschaft zu finden, der sich als nützlich erweist.
Die Liebe zu anderen und die Liebe zu uns selbst stellen keine Alternative dar. Ganz im Gegenteil wird man bei allen, die fähig sind, andere zu lieben, beobachten können, dass sie auch sich selbst lieben. Liebe ist grundsätzlich unteilbar. Man kann die Liebe zu anderen Liebesobjekten nicht von der Liebe zum eigenen Selbst trennen. Echte Liebe ist Ausdruck inneren Produktivseins und impliziert Fürsorge, Achtung, Verantwortungsgefühl und Erkenntnis.
Erich Fromm, der als Mitbegründer der internationalen Friedensbewegung immer wieder den Weg der Kommunikation suchte, packte in seine Studie Die Kunst des Liebens die ganze Euphorie seiner Mission hinein. Dieser Enthusiasmus zahlte sich aus, denn bis heute blieb sein Bestseller mit über 25 Millionen verkauften Exemplaren das mit Abstand populärste Sachbuch aller Zeiten.
Ulf Heise war das mit dem letzten unserer drei Tipps, das Hörbuch Die Kunst des Liebens, das auf dem gleichnamigen Bestseller von Erich Fromm beruht, kam im Berliner Audioverlag heraus. 5,5 Stunden dauert's und Heiko Deutschmann hat's eingelesen. Das waren die drei der Woche heute am 19. Dezember. Das geht ins vierte Adventswochenende und da wünsche ich viel Ruhe und viele Plätzchen. Gutes Lesen, ahoi, bis nächste Woche, sagt Katrin Schumacher.